Für die, die letzte Woche dabei waren bei der Predigt, ihr habt vielleicht noch den Rucksack in Erinnerung, ja? Grüner Rucksack, kann man irgendwie kaum übersehen. War schön, ne? Und die Mütze und die Sonnenbrille. Ich habe ein Beispiel gemacht letzte Woche und gesagt, dass jeder von uns, wir haben einen Rucksack auf und das ist unsere Lebensgeschichte mit allem Gepäck, was wir irgendwie so mit uns herumschleppen, mit dem, was uns ausmacht. Jeder von uns hat einen unterschiedlichen Hut auf, ja? Der Hut steht für unsere kulturelle Herkunft, das, was uns geprägt hat. Jeder von uns hat irgendwie eine Brille auf, jetzt muss ich sie aufsetzen, okay? Also eine Brille auf mit einer geistlichen Vorprägung. Das, was uns irgendwie vom Geistlichen mitgegeben wurde, aus welcher Gemeinderichtung wir kommen, ob wir atheistisch aufgewachsen sind, was auch immer. Ich nehme es mal wieder ab, dass ich euch sehen kann und ihr mich auch seht. Und dann haben wir auch noch so einen Personalausweis in der Tasche, was unsere Persönlichkeitsstruktur ausmacht. So, und jeder von uns hat diese Ausstattung von Gott bekommen. Und das ist auch super. Und wir selbst, wir fühlen uns damit irgendwie auch ganz wohl. Meistens vielleicht, ja. Herausforderungen gibt es dann auch hin und wieder. Und trotzdem, wenn wir alleine mit uns sind, mit diesem Gepäck, mit dieser Ausstattung, wir kennen uns ja. Je älter wir werden, desto besser lernen wir uns auch kennen und wissen uns auch einzuschätzen. Und das kriegen wir meistens irgendwie ganz gut hin. Schwierig wird's aber dann, wenn neben mir jemand steht, der hat einen anderen Rucksack auf, der hat einen anderen Hut auf, der hat eine andere Brille auf und der hat einen anderen Personalausweis. Das ist in der Ehe oft der Fall, ja? Auf einmal kommt man zusammen und man stellt fest, hey, der andere, der tickt ja ganz anders als ich. Wie kann das denn sein? Und man ist herausgefordert, sich irgendwie zu finden. Und in diesem Rahmen der Ehe, da kann man jetzt auch nicht sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock, das ist mir zu anstrengend und ich gehe jetzt mal weg, sondern da bist du ja zusammen in einer Gemeinschaft, auf Dauer. Und die Herausforderungen sind dann da. Noch herausfordernder vielleicht, wenn man das so betrachtet, ist der größere Kontext Gemeinde, wo vielleicht 50, vielleicht 100, vielleicht 300 oder 400 Leute sind und alle haben ihren Rucksack. Und alle haben ihre Hüte und alle haben ihre unterschiedlichen Brillen und ihren Personalausweis in der Tasche. Und jeder tickt anders als der andere. Und du wirst keinen finden in einer großen Gemeinschaft, wo du sagst, die sind genau gleich und die harmonieren total perfekt. Sondern jeder bringt sich mit. Und das ist die Herausforderung, um die es geht. Wie kann man trotz aller Unterschiedlichkeit, in aller Unterschiedlichkeit gemeinsam gehen? Wie kann man es schaffen, dass man sich nicht irgendwie reibt und zofft, sondern trotzdem in Einheit zusammen unterwegs ist. Das ist so die Herausforderung, in der wir uns grundsätzlich als Gemeinde befinden. Und da möchte ich uns ein paar Punkte heute näher bringen aus dem Wort Gottes, was die Bibel dazu sagt. Ich weiß nicht, ob ihr feststellt in der Gesellschaft, dass es auch komplizierter wird. Nicht nur Gemeinde hat Komplikationen, die irgendwie auftreten können, sondern auch in der Gesellschaft werden die ganzen Strömungen, die es gibt und die ganzen Rucksäcke und die ganzen Brillen, es wird immer komplexer und vielfältiger. Wenn man so ein bisschen zurückzoomt, ja, in den 50er, 60er Jahren, da kann man sagen, hey, das war alles noch sehr, sehr homogen, alles sehr ähnlich, ja. Man hatte seine Kultur, seine deutsche Kultur und alle haben so ähnlich irgendwie gelebt und das war vielleicht einfacher als heutzutage, wo alles so aufsegmentiert ist in unterschiedlichen Bereichen. Man spricht heute von sozialen Milieus, ja, dann gibt's diejenigen, man spricht von hedonistischen Milieus, Leute, die nur an sich selbst denken und sich irgendwie nach vorne pushen wollen. Dann gibt's Leute, die sind sehr experimentell unterwegs, dann gibt's die bürgerliche Mitte. Es gibt 10, 11, 12 verschiedene Gruppen in der deutschen Kultur und dann gibt's auch noch andere Kulturen innerhalb unseres Landes. Und das wird auch immer komplexer und vielfältiger. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass in der deutschen Gesellschaft die Probleme und die Herausforderungen komplexer werden. Und das hat auch Auswirkungen zwangsläufig auch auf Gemeinde, weil Gemeinde auch immer so ein Spiegelbild ist von dem, was in der Gesellschaft abläuft. Und es ist dann keine einfache Lösung. Die Leute, die haben eine Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Die sagen sich, wir müssen das und das ändern, vielleicht auch politisch ändern und dann wäre das alles ganz easy. Irgendwie zurück, wo alles gleich ist, wo die Regeln so sind und dann muss alles funktionieren. Aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir können nicht so tun, als wenn wir irgendwie 1950 wären und die ganzen Komplexitäten nicht da wären. Nächste Woche ist Wahl. Okay? Achtet darauf, die Dinge sind komplexer, als man meint. Und dieser Populismus, der Ruf nach einfachen Lösungen, der wird nicht funktionieren. Der hat noch nie funktioniert. Hat noch nie funktioniert. Okay, wie können wir in der Gemeinde mit Unterschiedlichkeit umgehen? Was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Thema? Es gibt eine Gemeinde, und die wollen wir uns näher anschauen. Das ist die Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, die war sehr unterschiedlich aufgestellt. Die Gemeinde, das war eine Gemeinde in einer Stadt, eine Hafenstadt. Sie hatte zwei Häfen, und da war Kommen und Gehen. Es war eine Handelsstadt, es war ganz viel Bewegung, es war kulturell ein Schmelztiegel. Die Leute hatten unterschiedliche Sprachen, die zusammenkamen, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche finanzielle Standards. Es gab die Armen und die Reichen. Es war ein großes Mischmasch in der Stadt sowieso und dann auch in der Gemeinde. Und diese Leute in der Gemeinde, die hatten auch unterschiedliche geistliche Levels, so sage ich das mal. Da gab es diejenigen, die ganz spirituell, charismatisch unterwegs waren, ganz viel Sachen mit Gott erlebt hatten. Dann gab es andere, die irgendwie da ein bisschen nüchterner unterwegs waren und die haben sich gerieben. Da gab es Leute, die fanden manche Leiter ganz toll. Ja, da gab es Leute, die fanden den Paulus toll, haben gesagt, Paulus ist unser Mann, wir sind der Paulus-Fanclub. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, nein, wir sind Petrus-Fanclub. Und dann haben andere gesagt, nein, die sind uns alle nicht so geheuer irgendwie. Wir sind die Apollos-Leute. Apollos war ein starker Lehrer. Und andere haben gesagt, nee, das ist alles Quatsch. Wir sind die Christus-Leute. Und es gab irgendwie Spaltungen und Parteiungen, auch im geistlichen Bereich. Und Paulus, er schreibt an diese Gemeinde den ersten und den zweiten Korintherbrief. Und wir lesen an verschiedenen Punkten, wie dieses Thema Unterschiedlichkeit und Umgang mit Unterschiedlichkeit immer wieder aufleuchtet. Und ich möchte mit uns heute drei Punkte anschauen, die ich aus diesem ersten Korintherbrief entdeckt habe, die hilfreich sind für den Umgang mit dieser Unterschiedlichkeit auch in einer Gemeindesituation. Der erste Punkt ist gemeinsam gehen in Demut. Gemeinsam gehen in Demut. 1. Korinther 13, die Verse 11 bis 12. Dort schreibt Paulus, als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Vielleicht ein ungewöhnlicher Einstieg jetzt in dieses Thema gemeinsam gehen in Demut. Wenn wir die Bibelstelle betrachten, dann ist es so ein bisschen, dass wir auch zurückzoomen zur letzten Predigt. Paulus spricht hier von unterschiedlichen Phasen des Lebens. Als ich Kind war, da war das so, jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich so. Das heißt, man hat Phasen, wo man reifer wird, auch als Christ, im Glauben. Und davon spricht er auch. Er spricht ebenfalls davon, dass es dieses Ziel unserer Glaubensreise gibt, was wir alle anpeilen. Und dieses Ziel, was er hier benennt, ist, dass wir eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das heißt, jetzt ist alles so manchmal rätselhaft, aber es kommt der Punkt, wo wir Gott sehen werden, wie er ist. Und wo all dieses Rätselhafte, all dieses Vorläufige vorbei sein wird in der Ewigkeit und wo wir ganz bei Gott sind und wo kein Schleier mehr da ist und wo es nicht irgendwie voller Fragen ist, sondern dann sind wir am Ziel angekommen. Das Ziel der Glaubensreise wird hier benannt. Es spricht aber auch davon, diese Bibelstelle, dass zum jetzigen Zeitpunkt all unsere Erkenntnis, all das, was wir mit Gott erleben, all das, was wir von Gott erkennen, all das, wie wir sein Wort verstehen, all das ist bruchstückhaft. All das ist noch nicht, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern all das ist nur Teil des Ganzen. Eine andere Übersetzung sagt, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Hier wird das Bild von diesem Spiegel gebraucht. Und damals im Altertum, da gab es noch nicht so tolle Spiegel, wie wir heute haben, ja, wo man reinguckt und wo man sich genauso sieht, wie man ist. Spiegelverkehrt halt, ne? Aber sonst ganz klar. Sondern es waren Spiegel, die waren unklar, die waren nicht so rein, die waren nicht so perfekt, sondern wenn man sich da gesehen hat, dann war das Bild irgendwie verschwommen und man konnte sich erahnen. Und er sagt, so wie wir jetzt unterwegs sind, in dem Glauben, in der Beziehung mit Gott, da ist es noch dieses unklare Bild. Aber dann wird es klar werden, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden und wenn wir uns dann auch ganz erkennen werden. Das heißt, wenn alle Erkenntnis Stückwerk ist, dann ist auch meine persönliche Erkenntnis Stückwerk. Ist vielleicht jetzt nicht so ganz hoch, aber das gilt es mal zu verinnerlichen. Auch ich habe nicht den kompletten Durchblick über geistliche Dinge. Okay? Auch als Pastor jetzt in meiner Person, ich habe nur einen Teil des Ganzen. Und das gilt es, glaube ich, mal wahrzunehmen. Meine Erkenntnis ist begrenzt über die Bibel, über theologische Fragen, über Gemeinde und so weiter und so weiter. Das heißt nicht, dass meine Erkenntnis falsch sein muss, aber ich habe nicht den kompletten Blick, weil ich habe meinen Blick mit meinem Rucksack, mit meiner Brille, mit dem, was ich gelernt habe, und das ist ein anderer, der hat einen anderen Blick und gibt auch einen Teil des Ganzen irgendwie rein. So, okay, jeder hat einen Blick. Und wenn meine Erkenntnis bruchstückhaft ist, dann ist auch deine Erkenntnis bruchstückhaft und ein Teil des Ganzen. Okay? Und das gilt es auch wahrzunehmen. Dass da keiner ist, der aufstehen kann und sagen kann, ich habe die vollkommene Erkenntnis. Und so wie ich das erkenne, so ist es richtig und so muss es sein in allen Facetten des Glaubens und des Lebens. So, jetzt haben wir die Wahl. Was machen wir mit so einer Bibelstelle? Was machen wir mit diesem Thema? Gemeinsam gehen in Demut. Wenn unsere Erkenntnis begrenzt ist, dann können wir sagen, erstens, wenn wir arrogant sind, dann sagen wir, nein, stimmt nicht. Ich habe doch die Erkenntnis. Also wir können auch sagen, ich schiebe das ganze Thema Bruchstückhaftigkeit, Teilhaftigkeit, schiebe ich weg und sage, trotzdem bin ich der Meinung, ich habe die Erkenntnis. Und wir können dann so auftreten und so tun, als ob. Wir können aber auch darunter leiden und sagen, so was Dummes, ich habe diese Erkenntnis nicht, aber ich bin mein Leben lang kämpferisch auf der Suche nach mehr Erkenntnis, damit ich irgendwann vielleicht in meinem Leben dahin komme, zu sagen, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich mehr habe von dem, was Gott eigentlich will und dass ich mehr erkannt habe. Und es ist auch gut, voller Leidenschaft unterwegs zu sein, aber was ist das Ziel davon? Wenn das Ziel ist, dass ich immer mehr Erkenntnis haben will, damit ich vielleicht über anderen stehe, ist das auch nicht das richtige Ziel, sondern die Motivation soll sein, ich soll wachsen und reifen, damit ich Jesus ähnlicher werde. Okay? Ich kann aber auch sagen, okay, ich kann darin zur Ruhe kommen und entspannen. Ich muss nicht alle Erkenntnis haben, sondern ich bin mir bewusst, es wird immer ein Teil sein, egal wie sehr ich wachsen werde hier auf dieser Erde. Und ich kann entspannt sein und sagen, okay, auch die anderen haben Erkenntnis und gemeinsam wollen wir gehen im Glauben und uns bereichern. Und das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Haltung, weil das ist diese Haltung der Demut, dass ich meine eigene Begrenztheit an diesem Punkt akzeptiere. Und das gilt auch, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, das gilt auch für Gemeinde. Wenn Gemeinde denkt und glaubt, wir sind die Gemeinde mit der vollen, einzigartigen, hundertprozentigen Erkenntnis und wir machen es richtig, ist das keine Haltung der Demut. Auch jede Gemeinde, jede theologische Richtung gilt festzuhalten, wir haben auch nur einen Teil der Erkenntnis. Und wir leben nicht automatisch Gemeinde so, wie das jetzt das himmlische Modell ist. Sondern wir versuchen es natürlich, möglichst nah ranzukommen und so, aber wir haben auch nur einen Teil. Also eine demütige Haltung. In Philipper 2, Vers 3 heißt es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Ich bin also mit meinem Rucksack, mit meiner Brille, mit meinem Hut, mit meiner Art, wie ich denke und wie ich Sachen bewerte, ich bin nicht der Maßstab. Oft nehmen wir uns selbst zum Maßstab und sagen, ja, aber so muss es doch gemacht werden. Und so ist es richtig, aber ich bin nicht der Maßstab. Sondern ich muss mir bewusst sein, demütig, meine Sicht ist begrenzt. Wenn ich euch fragen würde, große Umfrageaktion, wie muss ein richtiger Gottesdienst ablaufen? So, was denkt ihr? Und jeder würde aufschreiben, so ist ein richtiger Gottesdienst. Da würden 150 verschiedene Gottesdienstentwürfe bei rumkommen, mehr oder weniger. Weil jeder mit seiner Sicht drauf schaut. Und es gilt, ja, festzuhalten und festzustellen, hey, ich bin begrenzt. Es muss nicht so gemacht werden, wie ich denke und wie es meinem Naturell entspricht, sondern man muss sich in solchen Punkten irgendwie in der Mitte treffen und alle einladen, in dieser Mitte dabei zu sein. Aber loszulassen von eigenen Vorstellungen auch. Sonst kann Gemeinschaft nicht gelingen. Ich glaube, dass es manchmal ganz hilfreich ist, wenn man so ein bisschen im Land oder auf der Welt herumkommt. Und wenn man feststellt, Mensch, die in Afrika, die feiern Gottesdienst ganz anders. Und die sind genauso gläubig wie ich. Und wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin, andere Gemeinden besuche, dann machen manche Gemeinden das so, manche Gemeinden machen das so, manche machen das so. Ja. Und alles ist Gottesdienst zur Ehre Gottes. Unterschiedlichkeit, Vielfalt und wir machen es halt so. Und da ist keiner richtiger als der andere. Sondern man muss irgendwie Wege finden für sich selbst und sich positionieren, was gut ist. Demut heißt auch Demut vor anderen theologischen Meinungen. Wir haben dieses Glaubensbekenntnis, was wir auch manchmal singen mit diesem schönen Lied, wo Sachen fest sind, was wir glauben. Und es gibt manche Dinge im Glauben, die sind fest und die sind unverrückbar und die werden auch nicht diskutiert. Ja, dass Jesus im Fleisch als Mensch gekommen ist, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist und so weiter, da wird nicht drüber diskutiert, das steht fest. Dann gibt es aber Bereiche im Glaubensleben, auch in der Bibel, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es Leute, die glauben das und Leute, die glauben das und alles aufgrund der Bibel. Also ein Thema zum Beispiel, was klar ist, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder auf diese Erde. Seid ihr dabei? Glaubt ihr das? Jesus kommt wieder. Okay? Aber die Frage ist, wie ist das mit der Entrückung? Entrückung der Gemeinde. Wann passiert die Entrückung? Vor der Trübsal? Ne? Es gibt so eine Zeit, die beschrieben wird, vor der großen Trübsal, in der Mitte der Trübsal, am Ende der Trübsal, oder ist die Entrückung vielleicht sogar zeitgleich mit der Wiederkunft Jesu zu sehen? Und da gibt's Theologen, biblische Theologen, Pastoren, Gemeinderichtungen, wo alles diskutiert wird und wo die einen das sagen, die anderen das sagen, die anderen das sagen. Wer hat jetzt recht? Und wenn ich jetzt in solchen Punkten eine Meinung habe, dann ist es gut, wenn ich demütig da herangehe. Wenn ich sage, ich habe mir zwar eine Meinung gebildet, ich glaube das von der Bibel her, das ist meine Erkenntnis, aber ich bin mir bewusst, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Und dann kann ich nicht einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester, einer anderen Gemeinderichtung sagen, an solchen Punkten, ihr seid falsch und ich bin richtig. Sondern immer mit diesem Punkt der Demut. Wenn schon Jahrhunderte über Sachen diskutiert wurde, dann maß ich mir nicht an, dass ich jetzt die Erkenntnis hätte. Okay? Immer schön auf dem Teppich bleiben. Demut. Den anderen nicht den Glauben absprechen, nur weil sie punktuell Dinge anders sehen, als man es selbst vielleicht sieht. Auch Demut vor anderen kulturellen Prägungen. Ich werfe das jetzt mal einfach so rein, auch auf die Gefahr hin, dass es zu Unruhen kommt und zu Tumulten. Haben wir jetzt nicht das große Thema. Tanzen im Gottesdienst, ist von unserer kulturellen, christlich-deutschen Prägung erstmal fast eine Unmöglichkeit. ja, wo wir herkommen und wie wir Sachen sehen und so, da kommt man her und sagt, ja, das gibt's nicht, das gehört sich nicht, das ist irgendwie Tabu, und da kann man auch Bibelstellen heranziehen, wo dann Leute getanzt haben ums goldene Kalb, ne, und das dann Sünde ist und so. Okay, das ist unsere Prägung. Geh mal nach Afrika in einen Gottesdienst und die Leute im Lobpreis, ne, die tanzen, und wenn die das Opfer bringen, die tanzen zum Opfer nach vorne und geben das Geld rein. Die bewegen sich, die haben Lebensfreude, die haben überhaupt kein Problem damit, im Gottesdienst zu tanzen. Will ich jetzt nicht einführen, ja? Ich will nur sagen, manchmal heben wir, ich weiß, manche, die juckt das schon, ne? Ich will nur sagen, es gibt Themen, die wir manchmal in diese Kategorie heben, das ist heilsnotwendig, ja, das ist so wichtig, dass das nicht getanzt wird, ja, so, und wir halten so daran fest und denken, das gehört auch zum biblischen Grund, wie Gottesdienst sein soll und so weiter. Aber eigentlich ist das ein kulturelles Thema. So, ja, wenn du in Afrika groß geworden wärst und du würdest immer getanzt haben und du kommst dann hier hin und sagst dich, Mensch, die komischen Deutschen und Ostwestfalen, was ist hier los? Das ist doch kein Gottesdienst. Also, was bringen wir? Und Demut vor der eigenen kulturellen Geschichte und vor den anderen, da einfach ein bisschen entspannter unterwegs zu sein. Okay. Wie überzeugt bist du, dass die Sicht durch deine Brille immer die richtige ist? Wie überzeugt bist du von dir selbst? Du sagst ja, aber so wie ich das kennengelernt habe, so muss es auch sein. Und das ist auch biblisch. Oder anders gefragt, wie sehr bist du dir bewusst, dass deine Erkenntnis auch immer nur Stückwerk ist? Und wie äußern sich diese Haltung, die du da mitbringst, im gemeinschaftlichen Miteinander? Indem du auf andere schaust, indem du andere bewertest, indem du dich selbst positionierst. Wie geschieht das an diesen Punkten? Okay, der erste Punkt, gemeinsam gehen in Demut. In Demut, ganz wichtig. Der zweite Punkt, gemeinsam gehen zu einem Ziel. 1. Korinther 1, Vers 10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und dass es nicht zu Spaltung unter euch kommt. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. In der letzten Predigt habe ich von diesem Ziel gesprochen, was wir alle haben auf unserer Glaubensreise. Und das ist das Ziel, nicht, dass wir nur im Himmel ankommen, sondern das Ziel ist, dass wir innerlich umgestaltet werden in das Bild von Jesus, dass unser Charakter verändert wird, dass wir mehr so werden, wie Jesus ist. Und dieses Ziel haben nicht nur wir Einzelne, sondern dieses Ziel eint uns. Dieses Ziel haben alle Jesus-Nachfolger, dass wir unseren Charakter verändert bekommen wollen, weil wir mehr Jesus entsprechen wollen. Paulus, er erinnert die Gemeinde in Korinth, verzettelt euch nicht, haltet euch nicht an Nebensächlichkeiten auf, in euren Fanclubs, wer für wen ist, lasst nicht zu, dass Spaltungen unter euch sind, sondern sammelt euch an diesem einen Ziel, in der Jesus-Nachfolge. Und ich glaube, manchmal ist das auch ein ganz hilfreicher Hinweis für uns persönlich, dass wir sagen, okay, worum geht's eigentlich? Geht's jetzt darum, ich sag nochmal, tanzen oder nicht tanzen? Ja? Ist das jetzt der Punkt, um den es geht? Nein. Es geht darum, dass mein Charakter verändert wird. Und dass wir alle in Charakterveränderung unterwegs sind. Das ist das Ziel, dass wir Jesus mehr entsprechen. Und dann sortiert sich manches andere. Dann gibt es die erste Priorität, dann gibt es die zweite, dritte, vierte Priorität. Sachen, die einfach vielleicht nicht so wichtig sind. Die muss man auch mal reden, muss man auch mal Entscheidungen treffen und sich positionieren. Aber es ist nicht die erste Priorität. Die erste Priorität ist, Jesus nachzufolgen und von ihm verändert zu werden. Jesus ist das Ziel und er ist aber auch das Fundament. Durch Unterschiedlichkeit entsteht auch Reibung, auch Verletzung. Und auch da ist es immer wieder wichtig, sich vor Augen zu halten, hey, worum geht's denn eigentlich? Geht's um diese Dinge oder geht's darum, dass ich Jesus vor Augen habe, dass ich mich entwickeln will, und dann kann ich auch an diesen anderen Punkten, wo ich vielleicht denke, ich habe jetzt recht und so muss es gemacht werden, da kann ich auch mich einordnen und da kann ich auch sagen, nein, es ist nicht so wichtig und ich gehe da auch einen tieferen Weg durch und bin demütig und so und man entschuldigt sich und man trifft sich in der Jesus-Nachfolge. Es geht immer um die Jesus-Nachfolge. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auf diesem Weg mit Jesus dieses gemeinsame Ziel vor Augen hat. Gemeinsam gehen zu einem Ziel. Ein dritter Punkt, ein letzter Punkt. Gemeinsam gehen in Liebe und Wertschätzung. Gemeinsam gehen in Liebe und Wertschätzung. Ich möchte lesen, habe ich jetzt nicht auf der Folie, weil es ein langer Text ist, auch aus dem ersten Korintherbrief, ein Ausschnitt aus einem Kapitel, das vielen sehr bekannt ist, dieses Kapitel, das Hohe Lied der Liebe, aus 1. Korinther 13, was vielleicht in diesem Zusammenhang, wo wir wissen, das ist eine Gemeinde, die ist total unterschiedlich, da gab es Spannung und so weiter und so weiter. Und jetzt nochmal dieses Hohe Lied der Liebe zu hören, das ist vielleicht nochmal anders für uns stark wahrzunehmen. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 10. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir kennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Paulus, er schreibt der Gemeinde in Korinth etwas ins Stammbuch. Er sagt, bei all der Unterschiedlichkeit, bei all dem, wie ihr als Gemeinde unterwegs seid, bei all den Gaben, bei all den Fähigkeiten, bei all den Berufungen, die da sind in der Gemeinde, bei all den charismatischen Dingen, die passieren, das Wichtigste, das Entscheidende ist die Liebe. Der Knackpunkt ist die Liebe. Und er sagt, der Temperaturmesser, das ist immer die Liebe, der Maßstab ist die Liebe. Ist nicht die Gemeindegröße, ist nicht irgendwie die Kulturrelevanz der Gottesdienste, das ist nicht das Angebot, was eine Gemeinde abgibt und so weiter, sondern der Maßstab für Gemeinde ist immer die Liebe im Miteinander. Liebe ist wie ein Bindemittel, das uns trotz aller Unterschiedlichkeit, trotz unserem unterschiedlichen Gepäck, trotz der unterschiedlichen Hüte, das uns trotzdem verbindet. Wenn die Liebe da ist. Und die können wir uns nicht selbst irgendwie basteln, sondern die Liebe ist uns geschenkt worden von Gott, weil wir eine Liebesbeziehung haben zu ihm. Und weil wir Liebe empfangen haben durch ihn, können wir Liebe weitergeben, selbst Menschen lieben, wo wir sagen, hey, der ist echt schwierig und der fordert mich echt heraus. Wir haben Liebe von Gott bekommen. Es ist immer leicht, die zu lieben, die so sind wie wir. Ja, sagst du, super, kenne ich schon, habe ich lieb, habe mich auch lieb, ja, komm gut klar und so. Aber Leute, die anders sind, die fordern uns heraus und dann sind wir in dieser Situation, was mache ich denn jetzt und wie stelle ich mich dazu? Und ist diese Liebe auch da in dem gleichen Maße? Leute, die anders denken, die anders ticken als wir, die vielleicht auch anders glauben als wir oder die eine andere Religion haben als wir, diese Menschen einfach so zu lieben. Und sie stehen zu lassen auch. Es gibt ein Zitat, was ich sehr hilfreich finde. Das wird Augustinus zugeschrieben, Kirchenvater. Und es heißt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Können wir jetzt ganz viel dazu sagen. Die wesentlichen Dinge, das sind die Dinge, wo ich gesagt habe, es geht um das Glaubensbekenntnis, Dinge, die unverrückbar sind, und da muss eine Einheit da sein an diesen Punkten. In den zweifelhaften Punkten, das sind vielleicht dann diese Lehrthemen, wo man sagen kann, hey, es gibt unterschiedliche Meinungen, du kannst das glauben, das glauben, das glauben, wir wissen es nicht, die Zeit wird zeigen, wie es kommt, und da muss Freiheit sein, auch in einer Gemeinschaft zu sagen, wir können das gar nicht vorschreiben. Wir erkennen, dass wir da demütig unterwegs sind, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist, Freiheit. Aber in allen Punkten, wie wir unterwegs sind, sollten wir in der Liebe unterwegs sein. Und das ist die größte Herausforderung. Das sind nicht die Erkenntnisfragen, das sind nicht die Richtigkeiten, sondern das sind die Beziehungsfragen, die uns herausfordern. Frag dich doch mal, wie viel Liebe ist in deinem Herzen für die, die dich in der Gemeinde herausfordern, die du als schwierig empfindest? Wie viel Liebe ist da für diejenigen, die so emotional sind und die dich so ein bisschen annerven? Wie viel Liebe ist in deinem Herzen für die, die ostwestfälisch nüchtern sind und wo du sagst, ach, die könnten ein bisschen mehr aus sich herauskommen? Wie viel Liebe ist da? Wie viel Liebe hast du in deinem Herzen für die, die sehr charismatisch mit dem Heiligen Geist unterwegs sind? Wie viel Liebe hast du in deinem Herzen, die da eher zurückhaltend sind? Wie viel Liebe ist da für die, die anders sind als wir? Wie viel Liebe hast du in deinem Herzen für die, die ihren Glauben an Jesus so ganz anders ausdrücken als du selbst? Bist du da vielleicht noch beim Beurteilen oder Verurteilen? Dass du sagst, okay, ich habe meine Brille, ja, die du jetzt gar nicht siehst, und du sagst, okay, der andere, der macht das nicht richtig, der müsste eher so sein wie ich.